Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 23 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von nhl.com.de. Heute ohne Stefan Usdorf. Also gleich mal die schlechte Nachricht vorneweg. Der ist auf einer sportlichen Leitersitzung die ganze Woche damit nicht verfügbar. Aber ich habe mir Verstärkung geholt. Und wenn natürlich jemand ausfällt, der damals den Spielernamen Hooligan hatte, dann musst du natürlich auch einen holen, der selbst ein harter Hund ist. Und das meine ich so positiv, wie es nur geht. Und das ist unser heutiger Gast. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Er ist auch frisch gebackener deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, hat damit zum zweiten Mal in Folge die DEL gewonnen. Er hat aber auch eine NHL-Vergangenheit. Als ungedrafteter Spieler wechselt er im Jahr 2019 von seinem Heimatclub Iserlohn Roosters zu den San Jose Sharks und kommt dort in 2 Saisons in 13 Spielen zum Einsatz, darunter auch ein Assist. Seit 2021 ist er zurück in der DEL, erstmal 2 Jahre Adler Mannheim, kurze Rückkehr nach Iserlohn und zuletzt 2 Meisterschaften eben mit Berlin. Er ist ein Spieler, der, wie ich sagen würde, für die Playoffs gebaut ist. Also er geht gerne dahin, wo es weh tut, er teilt gerne aus und eckt auch gerne mal an. Also jetzt nicht nur mit Gegenspielern, sondern auch mal mit gegnerischen Fans, wenn zum Beispiel mal ein Zeigefinger auf die Lippen gelegt wird. Und das klingt für mich so, als hätten es eigentlich mehr Spiele in der NHL sein müssen. Darüber werden wir gleich reden. Erstmal sage ich ganz herzlich willkommen Leon Bergmann. Grüß dich, Leon.
Hi, servus.
Leon, erstmal Glückwunsch zur Meisterschaft und vielen Dank fürs Einspringen für Stefan Usdorf. Sind denn die Feierlichkeiten in Berlin schon vorbei?
Die sind mittlerweile schon vorbei. Wir haben eine Woche ordentlich Gas gegeben. Ich denke aber jetzt langsam hat auch jeder dann genug und es ist Zeit für ein bisschen Pause.
Jawohl, muss auch sein und ich kann mir vorstellen, die Vorbereitung auf die neue Saison dauert wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange, bis die dann losgeht. Leon, auch wenn du heute natürlich als Host mit einspringst, haben wir trotzdem das Audio-Poesie-Album von Schlagschuss mitgebracht, in das du dich sehr, sehr gerne auch wieder einträgst. Heißt für dich 6 schnelle Fragen, das sind immer die gleichen und starten gleich mal mit der Nummer 1. Was war oder ist denn immer dein Pre-Game-Meal?
Mein Pre-Game-Meal ist immer Steak mit Salat, Kartoffeln und ab und zu einer Vorspeise. Meistens dann sowas auch nochmal Fleisch, das hier ist Tatar oder sowas.
Mhm. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Ich würde sagen Las Vegas.
Und warum Vegas?
Ja, ich finde die Atmosphäre da ist einzigartig. Die Musik, die Leute, der ganze Flair von der Stadt, ich finde, das sieht man sehr, wird sehr gut in die Halle reingetragen. Die Stimmung, ich finde, da merkt man so richtig, dass das ein richtiges Event ist sozusagen.
Ja, das können Sie auf jeden Fall. Wer ist denn oder war denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Was mir hängen geblieben ist, das lag aber ein bisschen weniger am Spieler ist, also mehr am Trainer. War im Training in San Jose gegen Brent Burns, hat man immer so eine Übung, wo man halt, also quasi 1 gegen 1 und dann musste der Stürmer halt aus der Ecke zum Tor und der Verteidiger hat halt so einen klassischen Boxout gemacht, was in der Praxis so aussieht, dass man als Stürmer so 5 bis 10 Crosschecks auf den Arm und den Rücken bekommt, damit man dann vor dem Tor stehen darf und der eine am Bogen schießt. Das war eine sehr unangenehme Sache immer, weil ich dann auch immer ausgewählt worden bin, gegen ihn zu gehen und er hatte dann auch Spaß, extra hart zu spielen.
Das glaube ich sofort, ja. Brent Burns ist natürlich auch eine Erscheinung und hat mir auch noch nicht, dass der unangenehmste Gegenspieler der Mitspieler war im Training, also eine Premiere hier bei uns im Podcast. Wer ist denn für dich dein Vorbild? Also muss kein Eishockeyspieler sein, kann einer sein, kann ein Sportler sein, ganz normalsterblicher Mensch. Wer ist dein Vorbild?
Ich würde sagen, Michael Jordan würde ich nehmen, ja.
Und dein emotionalster Hockey-Moment?
Emotionalster Hockey-Moment. Tja. Ja, wahrscheinlich das erste NHL-Spiel auf jeden Fall und die Meisterschaften muss ich dann nehmen.
Da ist die Erinnerung ja noch recht frisch. Und meine Lieblingsfrage zum Schluss, Schlagschuss Nummer 6 sozusagen, wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Ja, schwierig. Hätte mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich dir was anderes gesagt. Aber jetzt wahrscheinlich Ja, würde ich ja sagen, vielleicht in Richtung was mit Finanzen, also Geldverwaltung, mit Aktien, vielleicht auch was Technisches im Informatikbereich. Das interessiert mich sehr, oder mit Immobilien, aber ich bin auch sehr interessiert, also an so wissenschaftlichen Themen, Mathematik, Physik, Weltraum, Relativitätstheorie, Stringtheorie, solche Sachen, also beschäftige ich mich auch relativ viel mit. Das kann ich
Wow.
mir auch vorstellen.
Okay. Und was hättest du jetzt rein Interesse halber, was hättest du vor 10 Jahren geantwortet und was hat sich geändert?
Ja, letzteres hätte ich geantwortet, auf jeden Fall. Also ja, die wissenschaftliche Sparte geändert sich eigentlich von meinem Interesse her nicht wirklich was. Das ist mehr eine Einschätzung, dass halt in der Sparte dann auch entsprechend gut oder sehr gut zu sein oder sich das ganze Wissen wirklich im Detail anzueignen. Das braucht halt auch seine Jahre, sage ich mal. Und vielleicht wie im Sport ist das halt auch ein Werdegang und viel Arbeit. Und jetzt bin ich ja 26 und ja, jetzt da sozusagen von klein auf anzufangen und noch studieren und Master und noch einen Schritt weiter, das ist schon ja, ein sehr langer Weg. Und um dann wirklich eine Karriere vielleicht in dem Weg zu starten mit Ende 30 oder so, da weiß ich nicht, ob das dann noch jetzt auf den Beruf bezogen vielleicht das Richtige ist. Das ist dann eher so ein, sag ich mal, das kann man auch noch alles machen, aber dann vielleicht eher mit dem Hobby-Gedanken im Kopf.
Ja, wir wollen heute natürlich sehr viel über die Stanley Cup Playoffs sprechen. Also für euch natürlich kurz die Inhaltsangabe, die nicht fehlen darf. Wir machen gleich 6 schnelle Schlagschüsse, Highlights und Lowlights aus der ersten Runde. Danach schauen wir auf die Duelle in der zweiten Runde der Stanley Cup Playoffs. Und wenn wir da noch ein bisschen Zeit übrig haben, ich bin gespannt, dann schauen wir auch noch auf das Trainerkarussell, das Fahrt aufgenommen hat. Gab ja unter anderem auch ein Beben in Pittsburgh. Schaffen wir das nicht mehr, dann vertagen wir das natürlich auf die nächste Schlagschussausgabe. Aber wir wollen natürlich, wenn wir heute einen Gast da haben, auch ein bisschen über dich sprechen, Leon. Titelverteidigung, gerade passiert für dich der zweite Meistertitel in Folge. Zum Schluss gab es dreimal ein 7:0 gegen die Kölner Haie. Also normalerweise ist das ja eine Frage, die stellst du der unterlegenen Mannschaft, aber ich frage sie jetzt einfach mal an den Gewinner. Wie konnte das passieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich denke, will es jetzt nicht so plump sagen, aber ich glaube, wir waren einfach deutlich besser. Und das andere ist vielleicht auch, dass die Kölner ja schon vielleicht eine härtere Playoff-Serie davor hatten als wir, gegen Ingolstadt und gegen Bremerhaven. Ich glaube auch ein, zwei Spieler, die dann doch oder vielleicht noch drei, die deutlich angeschlagen waren. Die hatten, um ehrlich zu sein, sogar mehr Ausfälle, glaube ich. Aber halt vielleicht konnten die besser kompensieren, ein Stück weit. Wir hatten halt viel Pause nach dem Halbfinale und das Viertelfinale waren wir auch noch 5 Spiele. Und ja, ich denke, die ersten ein, zwei Spiele, um ehrlich zu sein, muss ich objektiv sagen, dass die Kölner von der Art und Weise, wie gespielt worden ist, besser gefallen haben, weil die, ich fand, die waren ein bisschen heißer, die haben die aggressiver gespielt, die haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber ich denke, wir hatten nach dem zweiten Spiel ein längeres Meeting, wo halt ein bisschen nicht, also Tacheles geredet worden ist, aber nicht nur böse, sondern auch halt im positiven Sinne. Und ich denke, dass wir die 2 Spiele ein bisschen gebraucht haben, vielleicht um wieder richtig in den Playoff-Modus zu kommen nach 10 Tage ohne Spiel. Ja, und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist bei uns wie so ein Schalter umgelegt worden. Wir haben auch unser System wieder umgestellt, dass wir halt deutlich aggressiver gespielt haben. Und das, finde ich, hat man auch gemerkt, dass das deutlich mehr in unserer DNA gelegen hat als das System aus den ersten beiden Spielen. Und dazu denke ich auch noch, vielleicht der letzte Punkt, dass wir als Mannschaft auch die richtigen Charaktere haben. Und das ist vielleicht auch was, was man nicht unbedingt trainieren kann. Das haben Leute entweder in sich oder nicht. Und ich sage ganz ehrlich, als wir das erste Spiel 7:0 gewonnen haben und dann schon 2:1, wir sind ja zurück nach Köln gefahren, da hatten wir bei uns, waren wir beim Essen am Tag, also beim Mittagessen am Tag vorm Spiel und da hat keiner darüber geredet. Oh, hoffentlich gewinnen wir morgen irgendwie und 1-0 und Hauptsache wir gewinnen. Da wurde nur darüber geredet, dass wir morgen so ein Hackengas geben wollen, wie wir noch nie Hackengas gegeben haben und dass wir die komplett an die Wand fahren wollen. Und ich glaube, der Unterschied in der Mentalität da, ich glaube, dass das auch was ist, was uns ausmacht.
Ja, gerade dieser mentale Punkt, ist gut, dass du den jetzt ansprichst,
Der
weil,
größte vielleicht.
ja, und ihr hattet ja im Endeffekt noch eine ganz besondere Herausforderung auch noch zu meistern. Also man darf ja nicht vergessen, einer eurer Mitspieler ist gestorben Anfang des Jahres mit Tobi Eder. Ich kann mir vorstellen, dass sich das erstmal zerreißt, auch als Sportler. Klar, es geht dann weiter mit Eishockey spielen, aber auf einer persönlichen, auf einer mentalen Ebene ist das ja erstmal das Schlimmstmögliche, was passieren kann. Wie habt ihr es geschafft, als Mannschaft den Trauerfall zu verarbeiten und wie habt ihr es auch geschafft, dass euch das im Endeffekt nochmal so einen Extraschub geben kann?
Ja, also es war sehr, sehr schwer, als wir das halt alle erfahren haben. Und ja, wir hatten auch mehr auch das, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein oder zwei Spiele waren, die wir abgesagt haben. Wir hatten das, wir hatten auch kein Training dann für mehrere Tage. Ich sag mal, dann hat man sich halt getroffen im kleineren oder im größeren Kreis und war dann halt sozusagen im Sinne der Familie, also unsere Mannschaft und ja, hat dann halt zusammengestanden und das verarbeitet und irgendwann das ist dann auch schwer, dass es weitergeht, aber vielleicht ist es auch das Beste, damit man halt auf andere Gedanken kommt, wenn man halt irgendwann auf andere Gedanken dann auch kommen muss, wenn es weitergeht. Ja, und dann muss man halt einfach seinen Job weitermachen. Und auch das erste Spiel danach gegen Nürnberg war sehr besonders, denke ich, für alle. Und auch danach die ganzen Spiele immer mit dem Tor-Song beim ersten Tor wird man natürlich immer daran erinnert. Und ich denke schon, dass jedes Mal, wenn man daran denkt, anders vielleicht auch ein bisschen motiviert und Kraft gibt und sich dann sagt, ja, jetzt erst recht und auch denkt, ja, dass einem, auch wenn vielleicht manche Sachen bei dem einen oder anderen nicht so gut laufen, man immer noch dankbar sein kann, dass wir alle da sind und gesund sind und spielen können. Und dann, wenn man so darüber nachdenkt, erscheinen immer viele Probleme dann auf einmal auch doch nicht mehr so groß, wie sie vielleicht sind am Anfang.
Ja, Respekt auf jeden Fall an euch, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr das transportiert habt und ja, im Endeffekt jetzt natürlich auch für Tobi die Meisterschaft gewonnen habt. Also da muss man wirklich allen Spielern und auch eurem Club, den Eisbären Berlin, da ein großes Kompliment machen, auch wie ihr damit umgegangen seid. Du hast es gerade schon gesagt, auch das, was im Spiel passiert ist, das mit der Tormusik und so weiter. Also ja, ich glaube, in so einer Phase kannst du eigentlich nichts richtig machen, weil es immer schwer und hart ist und fürchterlich, aber wirklich ganz tolle, tolle Arbeit von euch an der Stelle. Leon, lass uns zurückgehen zu deinem Spiel auch. Ich hatte es eben bei der Vorstellung schon gesagt, du bist ein Spieler, der gerne austeilt, der gerne Checks fährt, der aber auch jetzt sehr, sehr gut getroffen hat in den Playoffs. Du gehst gern unter die Haut bei Gegenspielern, bei Fans. Ich würde sagen, du bist ein Spieler, der für die Playoffs gebaut ist. Das ist schon richtig, oder?
Ja, kann man, denke ich, schon so sagen, oder einfach die Spielweise halt. Für mich ist einfach, ja, es ist vielleicht auch ein Produkt aus den Jahren, wie ich, sag ich mal, aufgewachsen bin. In meiner Familie hat nie einer Eishockey gespielt oder Profisport gemacht oder irgendwas in die Richtung. Und ich für meinen Teil denke, hat es oft tendenziell schwieriger als vielleicht andere Kinder, weil ja, man ist vielleicht nicht immer, spricht nicht jeder so aus, aber jeder weiß, dass es oft nicht immer nur um Leistung geht. Und man halt sich immer und immer und immer wieder gegen vielleicht kleinere oder größere Ungerechtigkeiten durchsetzen muss, weil der eine den kennt und der andere ist mit dem sein Papa befreundet und der hat mit dem gespielt und von dem ist der Bruder in der NHL oder gedraftet oder solche Sachen. Und es ist halt schon, sage ich mal, oft sehr schwer dann als Kind immer halt weiterzumachen und weiter Gas zu geben, wenn halt oft auch viele Rückschläge kommen. Aber auf der anderen Seite, ja, Vielleicht macht dann das dann auch ein bisschen, treibt dann das auch in die Richtung dann, ja, noch ehrgeiziger zu werden, weil das halt die einzige Möglichkeit ist oder man gibt halt auf. Und vielleicht auch noch ein bisschen die, ich sag mal, die Zeit, in der ich so groß geworden bin. Ich glaube, dass das Eishockey damals, aber nicht nur das Eishockey, auch der Sport generell, würde ich sagen, noch ganz anders war als heute. Auch nicht nur das Eishockey, wie gesagt, sondern wenn ich mir die frühen 2000er angucke im Fußball, was man dann noch für Spieler hatte, wie Oli Kahn oder so, oder auch, ich habe sehr viel Tour de France immer geguckt mit Ulrich und Armstrong und wenn man da die Emotionen sieht, wie die da die Berge hochgefahren sind und worum es da geht und hier, quäl dich, du Sau, die Aussage an Ulrich und solche Sachen. Also das war halt immer so ein bisschen was mit dieser Einstellung, mit der ich mich eher identifizieren konnte und was für mich auch den Sport ein bisschen ausmacht. Und ja, vielleicht, ich denke, dadurch bin ich ein bisschen der Spieler geworden, der ich halt bin. Und eine Sache oder ein Zitat, was mir oft im Kopf herumschwirrt, ist von Michael Jordan eben auch, My game is built on fire and not flash. Und das, ja, damit kann ich mich halt identifizieren. Und ich finde, das ist halt, wenn ich jetzt auch mal, ich bin jetzt nicht der größte Basketball-Experte, aber wenn ich mir angucke, wie heute in der NBA gespielt wird, da habe ich als Zuschauer, wenn ich mal zugucke, auch was man mitbekommt in sozialen Medien, nur noch das Gefühl, dass, ja, dass es gefühlt nur noch darum geht, wer macht jetzt irgendeine doofe Aktion, damit er auf Instagram in irgendeinem Reel ist oder besonders cool aussieht, wenn er wirft, und weniger darum, Spiele zu gewinnen. Und ich denke, dass das früher anders war. Da ging es halt mehr um die Arbeit und dass man die Arbeit mag und dass man das Harte mag. Und das Ehrliche und den Sport und das andere, das resultiert daraus irgendwann von alleine.
Ja, Sport ist ja auch Emotion. Also ich gebe dir zu 100% recht. Ich finde das auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Sport total nüchtern, rein statistisch siehst und wie gesagt, diese emotionale Seite komplett ausblendest. Deswegen mag ich ja so Spiele, wie du ja auch einer bist, gerade so
Ja,
sehr.
ich muss auch sagen, auch die Formel 1, habe ich auch sehr viel geguckt, früher eigentlich auch heute auch noch, aber wenn ich mir damals angucke, Michael Schumacher, wenn der gewonnen hat, das hat die Leute einfach gecatcht, das wurde mitgenommen und dann gucke ich mir an, wo kommt der Michael Schumacher her, wie ist er aufgewachsen? Ja, der hatte kein Geld für neue Reifen beim Kartfahren und ist für Liechtenstein an den Start gegangen, weil kein Geld da war, für die Lizenz für Deutschland an den Start zu gehen in Nachwuchsrennen und solche Sachen. Und ich finde, da merkt man einfach, das ist kein Zufall, dass wenn so jemand dann hinterher oben ist, da ist nichts gespielt, das ist alles echt und das catcht die Leute auch beim Zusehen. Und ich finde, dass das heute im Sport viel weniger geworden ist. Wenn ich mir
Ja.
jetzt gestern war ein Rennen in Miami, da hat der Piastri gewonnen, der kann sich nicht mal mehr freuen gefühlt. Also ich weiß, ich kann mich damit nicht so identifizieren. Oder wenn
Ja.
ich mir einen Vettel angucke in seinen frühen Jahren. Ja, das hat einen mitgenommen.
Ja.
Aber heute, das ist so, das finde ich, ist so ein bisschen across the board im Sport.
Naja, und du sagst es, diese Emotionalität und auch diese harte, ehrliche Arbeit haben dich, Leon, immerhin in die NHL geführt, als ungedrafteter Spieler aus der DEL, ausgerechnet noch von deinem Heimatclub, von den Iserlohn Roosters, dann rüber gewechselt. Du hast 13 NHL-Spiele gemacht, also das ist jetzt kein Ausrutscher, sondern das waren 2 Jahre, die, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, sehr intensiv waren, in denen auch ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Wie war es denn für dich, dass dieser Traum dann in Erfüllung gegangen ist? Und für mich die nächste Frage, denn ich hätte mir natürlich da gerne mehr gewünscht. Warum sind es schlussendlich dann auch nicht mehr geworden?
Ich denke, am Ende des Jahres, das zweite Jahr war ein sehr ungewöhnliches Jahr. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, würde ich meinem jüngeren Ich sagen, bleibt die Saison danach auch noch da. War ein Fehler, würde ich jetzt sagen, rückblickend. Ich kann aber die Beweggründe nach wie vor verstehen. Also in der zweiten Saison, das war ja die so quasi nur halb gespielt worden ist. Und da hatten wir in San Jose, in der AHL, da war auch ein neuer Trainer da und neuer Staff und es war alles ein bisschen anders. Und Wir hatten auch in San Jose, das war jetzt ja aus Kalifornien, und da waren dann eben die strengsten Corona-Regeln in ganz Amerika. Und ich glaube, wir konnten von Ende Dezember, wo das losging, bis Anfang März oder was, waren wir nicht einen Tag zu Hause in Kalifornien, weil das halt alles verboten war. Und wir waren nur im kleinen Hotel in Arizona. Wir haben uns auf dem Zelt auf dem Parkplatz umgezogen, vor dem Training. Wir hatten nur Auswärtsspiele. Wir haben nur alleine im Hotelzimmer, waren wir im Prinzip den ganzen Tag, wenn nichts war, jeden Tag Corona getestet. Ich glaube wirklich, wir hatten den längsten Roadtrip in der Eishockey-Weltgeschichte insgesamt. Ich hab in der Saison, glaube ich, 6 Wochen in Quarantäne verbracht.
Oh Mann.
Also lauter solche Sachen und nur Uber Eats gegessen von morgens bis abends. Es war halt eine sehr, es war schon eine sehr, sehr wilde Story. Und wir waren noch einmal beim Roadtrip in Austin, in Texas, wo ja eigentlich so gut wie nie Schnee liegt. Da war irgendwie der größte Blizzard in 60 Jahren. Da haben auch, also CNN und was weiß ich, haben darüber richtig berichtet. Da war dann so ein Blizzard, dass wirklich in der ganzen Stadt, da ging nichts mehr, der Strom ist ausgefallen, da sind sogar Leute in ihren Häusern gestorben. Wir waren im Hotel eingesperrt, fast ohne Essen, ohne Trinken, halt nur mit so Resten, die man halt noch hat. Also das war wirklich eine sehr, sehr wilde Saison, sag ich mal. Ja, wir wurden auch einmal im Spiel nach dem zweiten Drittel, wurde das Spiel abgebrochen, weil wieder einer Corona hatte und dann eine Woche Quarantäne und bla 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 bla.
Also, es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ich bin auch nochmal
Ja.
die Spielerlisten durchgegangen, also wer bei den Sharks war. Und das sind meine Augen ganz groß geworden. Immerhin ein Joe Thornton und Patrick Marleau waren noch dabei, mit denen du auch zusammen gespielt hast. Beide Trikots wurden ja während, also jetzt in dieser Zeit schon unter das Hallendach gezogen. Wie waren die beiden denn in der Kabine?
Ja, ich würde sagen, dass der Paddy eher ein sehr ruhiger Typ war. Also einfach ein ruhiger, sehr ruhiger Typ. Zu seinen Dingen ein bisschen gemacht. Und der Joe war eher ein bisschen so der Spaßvogel auch häufiger mal. Aber auch schon sozusagen der Chef. Der hat auch den anderen 10 Millionen Verdienern dann mal eine Ansage gedrückt und dann noch Ruhe in der Kabine. Ja, das ist auch ein Stück weit, denke ich, dann normal, wenn man so lange dabei ist.
Ja, du hast gerade schon gesagt, Joe Thornton, das war ein echter Spaßvogel. Ich glaube, das würde jeder auch bestätigen. Und da waren ja auch noch ein paar andere echte Typen dabei. Brent Burns hat man es gerade schon, der offensichtlich auch im Training ein sehr, sehr unangenehmer Sparringspartner ist. Oder Erik Karlsson. Also ich glaube, die haben alle einen sehr, sehr guten Humor. Gibt es eine lustige Situation mit einem von den dreien oder vielleicht mit allen dreien, die du mit uns teilen kannst?
Ja, vielleicht nicht so die lustigste jetzt, aber es ist nur einmal, also es ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die älteren Spieler suchen sich halt auch im Flugzeug oder im Bus oder was immer halt die Plätze aus oder haben auch zwei und dann sind zwei junge Spieler zu zweit auf einem Platz, so halb fast, bisschen übertrieben. Und Karten gespielt wird halt auch immer und einmal vielleicht, ich habe halt auch immer mit den Karten gespielt. Wobei ich sagen muss, das Kartenspiel-Level war da nicht auf NHL-Niveau. Ich wurde davor in der Saison in Iserlohn, wo wir das älteste Team der Liga hatten und dementsprechend einige erfahrene Kartenspieler. Ich habe das ganze Jahr nicht einmal gewonnen, damit allen Wasser gewaschen. Deswegen ging das sogar am Kartentisch. Und ich weiß halt einmal, da hatten die am hinteren Tisch, wo halt ja die älteren Spieler gespielt haben. Ich war ja vorne mit den jüngeren oder Mittelalten, hat der Jumbo halt nicht mitgespielt. Und ich habe mich damals gefragt, ob ich mitspiele. Ich habe ja, aber ich konnte halt links so sitzen. Da hat Jumbo sich halt unten auf den Boden gelegt und und er hat halt gesagt, ich soll nicht bei ihm auf dem Platz sitzen. Und dann haben halt alle darüber Spaß gemacht, dass ich ihn aus seinem Stuhl rausgeworfen hätte.
Ja, Wahnsinnsgeschichte. Aber zeigt auch, was für ein Typ Joe Thornton ist. Also absolute Weltklasse. Geiler Typ, glaube ich,
Ja,
wirklich.
kann aber auch anders. Das muss man auch
Aha,
sagen.
okay.
Ja,
Was ist
kann
dann
auch
der
anders.
bitterste Joe Thornton-Moment? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also wie ich jetzt sagen, der bitterste, der unbequemste. Wann war er denn mal nicht der strahlende Sunny Boy?
Ja, wenn es halt nicht gut läuft auf dem Eis. wenn man halt was falsch macht auf dem Eis oder wenn man im Spiel was falsch macht ab und zu oder wenn halt irgendeiner missbaut, dann lässt er einen das schon wissen.
Jetzt muss ich natürlich aus Eigeninteresse auch nochmal fragen. Ich bin ja, ich behaupte das jetzt einfach mal, der größte San Jose Sharks-Fan in Deutschland, Europa und eigentlich auf der ganzen Welt. Es ist ein Traum von mir, einmal durch diesen Haifischkopf aufs Eis zu fahren. Du hast ihn schon erlebt, Leon. Wie ist es, so ein Entry mal mitzumachen?
Ja, ist natürlich cool. Also ich denke, dass das ja, der Traum ist von jedem Kind, sowas mal zu machen. Ich habe es ja jetzt nur in der Regular Season mitgemacht. Ich denke, in den Playoffs ist es dann nochmal ganz was anderes. Aber es ist, ja, das ist schon cool. Und dann ist ja auch so gefühlt schon die feste Reihenfolge, wer wo rausgeht, immer von den älteren Spielern und man selber versucht halt dann nur als Rookie irgendwo halt mit aufs Eis zu kommen zwischen denen. Ja, es ist schon sehr cool.
Ein Thema noch, was du selbst schon kurz angerissen hast. Du bist 2021 dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und hast schon gesagt, eigentlich wäre es besser gewesen, meinem jüngeren Ich hätte ich das auch lieber geraten, noch mal ein Jahr zu bleiben. Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, in Nordamerika zu bleiben? Also
Ja,
was war damals das Gedankenspiel bei dir?
ich hatte ja 3 Jahre Vertrag und nicht 2. Und der Vertrag wurde dann einfach aufgelöst, weil ich das wollte. Und San Jose wollte das eigentlich auch nicht. Das war dann ein bisschen hin und her. Und ja, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, bist bescheuert, bleib noch da. Gar nicht, weil jetzt Mannheim dann doof war oder das nicht gelaufen hat da. Gar nicht deswegen, sondern einfach, weil die Chance nach Deutschland zurückzukommen, die läuft nicht weg. Und aber die Chance halt da zu sein, die hat man wahrscheinlich nur einmal. Und ich glaube, dass auch die Organisation oder dieses Management, was damals da war, von Doug Wilson und Co. mich sehr gut leiden konnten. Vor allem der Doug selber. Ich glaube, einfach von der Mentalität her und was man sehen will in Spielern, ne, und so dieses Arbeitsprinzip und so, dass ja, da, ich glaube, da konnte man sich einfach gut leiden und das ist schon eine besondere Situation eigentlich. Ja, und das ist schon ein bisschen schade rückblickend.
Ja, Leon, wir haben, glaube ich, seitdem du bei den Sharks bist, schon so oft miteinander gesprochen, auch über San Jose, aber auch über die Nationalmannschaft. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich kann mich an keinen deutschen Spieler erinnern, der so sehr geschwärmt hat, der so sehr dafür gebrannt hat, wie für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt steht die nächste WM an. Ich habe mir extra gerade noch mal das Roster angeschaut. Den Namen Leon Bergmann habe ich dort nicht gesehen. Weißt du, warum du nicht nominiert worden bist? Also wie ist da die Kommunikation? Was wurde dir gesagt?
Also ich habe einmal kurz mit dem Harry telefoniert und ja, der eigentlich haben wir mehr generell ein bisschen gesprochen als jetzt über den spezifischen sportlichen Grund. Das ist jetzt nicht so darüber geredet worden. Hat halt einfach nicht gepasst, diese WM. Also so wurde es mir ungefähr kommuniziert und ja. Also ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schade. Und wie du gesagt hast, finde ich lustig oder cool, dass du das sagst, dass wir nicht so gerne spielen wollen wie ich. Also ich glaube, mehr als ich für die Nationalmannschaft spielen wollen, kann man nicht. Ich habe halt, man ist halt so verblieben, dass ich halt gesagt habe, ja, es ist jetzt eure Entscheidung und ich finde es halt sehr schade. Vielleicht, ja, ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir und ich will auf jeden Fall dann in Zukunft dabei sein. Und ja, hängt auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen damit zusammen, vielleicht, dass ich halt in der Jugend eigentlich nie Nationalmannschaft gespielt habe. Und ja, das vielleicht ist auch umso mehr jetzt will. Es ist halt einfach was Besonderes für mich und macht mich stolz. Und ja, also ich bin auf jeden Fall nicht da, weil ich nicht hingehen wollte. Sagen wir mal so.
Okay. Aber das ist schön, dass wir das dann aufgeklärt haben. Dann drücken wir natürlich die Daumen, dass das bei den nächsten Events und vor allen Dingen bei der Weltmeisterschaft Olympiade ist ja auch noch 2026, dass es dann vielleicht was wird, wenn man dann einen emotionalen, physischen Spieler vielleicht braucht. Also ich bin gespannt, wir verfolgen das natürlich sehr, sehr gerne auch weiter. Schon jetzt allerdings auch.
Ja, es wird interessant. Ich denke auch bei Ja ist vielleicht tendenziell immer vielleicht ein bisschen andere Spielertypen mit, einfach weil es auf der kleinen Eisfläche ist. Und also wenn ich mich zurückerinnere ans letzte Olympia, wo ich ja dabei war, muss ich sagen, glaube ich, haben wir so als deutsches Eishockey schon ein bisschen einen vor den Kopf gestoßen bekommen. Mhm. Also ich finde, man hat gemerkt, dass wir als Mannschaft nicht so gut mit einem großen, mit einem kleinen Eis klargekommen sind. Also von der Art und Weise, vom Spiel her. Und ich glaube, sind mit Medaillenambitionen hineingegangen und letztendlich in der ersten Runde sofort rausgeflogen.
Richtig, ja. Aber wer weiß.
Ja, gerade eben ein Spiel gegen China gewonnen. Das war dann schon sportlich gesehen eine Enttäuschung, muss man sagen. Ja.
Klar, aber wie du sagst, wird ja dann auch gegen viele NHL-Spieler gehen. Die NHL wird die Spieler ja freigeben und dann einen zu haben, der schon in der NHL gespielt hat, der das kleine Eis kennt. Warum nicht? Also ich bin mir sicher, Harry Kreis wird das im Hinterkopf behalten und ja, hoffentlich sehen wir dich bald auch in der Nationalmannschaft wieder. Lass uns auf die NHL zu sprechen kommen. Bevor wir jetzt reingehen in die Highlights und Lowlights aus der ersten Runde, wie stellt man sich das vor? Ich kann mir vorstellen, wenn du in der NHL gespielt hast, du wirst das nicht mehr los. Du wirst immer mal schauen, was läuft denn da drüben. Wie genau verfolgst du die NHL von Deutschland aus?
Ja, ich gucke immer mal wieder die Highlights an. Ehrlich zu sein, jetzt die letzte Zeit habe ich es nicht sehr viel verfolgt, einfach weil wir selber viel um die Ohren hatten und versuche dann auch, wenn ich selber nicht mit Training oder Spielen beschäftigt bin, dann nochmal einen Kopf frei zu bekommen zu Hause und beschäftige mich dann eher mit anderen Sachen. Also ja, man kriegt halt die Trades mit, wir gucken auch in der Kabine regelmäßig die Highlights an und bekommen uns halt immer wieder, es ist halt, ich will nicht sagen immer wieder das Gleiche, aber es sind ja schon die gleichen, oft sehr, sehr oft die gleichen Spieler, die halt irgendwo spielen.
Ja.
Und dann kriegt man halt so seine Eindrücke.
Absolut, habt ihr auch viele Ex-NHLer bei den Eisbären, also ich kann mir vorstellen, das ist ein Thema. Dann lass uns gerne schauen, Leon, auf die Highlights und Lowlights aus der ersten Runde. Ich habe es jetzt mal pro Low und Highlight auf drei verschiedene Kategorien reduziert. Einmal das Team, den Skater und den Goalie, also insgesamt sind das dann 6 schnelle Schlagschüsse. Starten wir doch mal mit dem Lowlight-Team, also die Mannschaft, die am meisten enttäuscht hat. Ich schwank da zwischen 2 Teams, das sind einerseits der Tampa Bay Lightning, 1-4 verloren im Florida Derby. Also da hatte ich mir von dem Titelaspiranten mehr versprochen. Auf der anderen Seite ist es für mich eine Mannschaft, die tatsächlich weitergekommen ist, nämlich die Winnipeg Jets haben sich heute Nacht weitergezittert, 4-3 gegen die St. Louis Blues in der zweiten Verlängerung erst. Wen würdest du nennen? Also ich bin mir da gar nicht sicher, wen ich da als Lowlight-Team einstufen würde.
Also ich würde als Lowlight-Team New Jersey Devils würde ich einschätzen. Tampa Bay, also um ehrlich zu sein, ich würde da vielleicht ein bisschen das anders einschätzen als du. Für mich ist es offensichtlich jetzt das Zeitfenster von Tampa Bay, was glaube ich, ist schon geschlossen. Ist vielleicht einfach, ich kenne jetzt auch nicht mehr den Kader auswendig, vielleicht irre ich mich auch mit den ein oder anderen Sachen, aber wenn ich jetzt vergleiche mit der Mannschaft, die den Cup gewonnen hat, dann ist der Stamkos weg, man hat einen Barclay Goodrow, der weg ist, man hat den Sagachev in der Verteidigung nicht mehr da. Ich glaube, dass sehr viele Spieler eher schlechter sind jetzt, als dass sie besser geworden sind im Vergleich zu 2-3 Jahren. Und wenn man jetzt halt gegen die Panthers spielt, die ich als stärkstes Team der Liga einschätzen würde, also ich hätte jetzt, überrascht mich überhaupt nicht, dass Florida da gewinnt. Vor allem mit der Spielweise von Florida. Ich denke, Tampa Bay spielt auch relativ tough, aber Florida ist das ist für mich die perfekte Playoff-Mannschaft ein bisschen. Von der Art und Weise her und auch von der Spirit. Ich war ja letztes Jahr auch selber bei ein paar Spielen. Ich fliege jetzt auch Ende dieser Woche wieder rüber und werde auch mal zum Spielen gehen tatsächlich.
Aha.
Das ist für mich so ein bisschen der ultimative Playoff-Juggernaut. Von daher, ich hätte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass Tampa Bay da großartig was zu melden haben wird. Und bei New Jersey ist vielleicht das Lowlight. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt getippt, dass Carolina gewinnt, einfach weil ich auch denke, dass Carolina deutlich deutlich tougher und meaner und böser spielt, mehr Playoff-Hockey spielt als New Jersey. Aber ich denke, dass man in New Jersey halt ganz andere Ambitionen hatte. Und auch jetzt schon ein paar Jahre ja mit seinen Top-Draft-Picks in der Liga jetzt halt versucht oder die Ambition hat, mit um den Titel zu spielen. Ja, und damit Sicherheit deutlich mehr Erwartungen hatte.
Ja, das glaube ich schon auch.
Aber ja, ich glaube, dass da halt die Enttäuschung sehr groß ist. Auf der Seite Carolina ist auch eine Top-Mannschaft, muss man sagen.
Ja, ich habe die Devils deshalb nicht als Lowlight mit dabei, weil die eben so brutal von dem Verletzungspech eben erwischt worden sind. Also dass er
Ja,
die
das habe ich
halbe,
jetzt gar nicht so mitbekommen, wenn ich so
ja,
ehrlich.
also die halbe Verteidigung ist im Endeffekt weggebrochen. Luke
Ja.
Hughes war dann nicht mehr dabei. Da mussten sie Jonas Siegenthaler ja zurückholen, eigentlich viel früher als erwartet. Der hat ja ganz lang gefehlt, seit Anfang Februar. Jack Hughes ist ja auch schon länger verletzt. Er hat gar nicht gespielt. Also
Ach
deswegen hatte ich
so,
die jetzt nicht dabei.
ja,
Aber
okay,
mich
ja,
hat trotzdem überrascht. Ich
das
gebe dir
hätte ich
schon
gar
recht,
nicht
dass
so
es so deutlich
aufgefallen.
war. Ja, du, kein Problem. Aber wie gesagt, mich hat auch überrascht, dass es so deutlich war. Ich dachte, es war ein bisschen enger zumindest. Zumindest habe ich mich im Vorfeld auch schwer getan, die Serie zu tippen. Schauen wir gerne mal auf das Highlight-Team, Leon. Auch da würde ich gleich mehrere in den Ring schmeißen. Ich bin dann auf deine Einschätzung gespannt. Also ich hätte auf jeden Fall Florida, denn dass die weiterkommen, habe ich schon getippt, aber dass es so eindeutig ist, in nur 5 Spielen auch nicht. St. Louis, obwohl sie ausgeschieden sind, ich meine, die waren krachender Außenseiter gegen Winnipeg, dann knapp verloren in der zweiten Verlängerung. Carolina habe ich tatsächlich auch mit dabei, 4-1 relativ eindeutig, aber ich würde am Ende des Tages sagen, mein Highlight-Team sind die Dallas Stars, denn die hatten für mich die brutalste Serie gegen die Colorado Avalanche und haben sich damit 4-3 durchgesetzt. Wen siehst du da?
Ja, also ich denke, wie du schon gesagt hast, es war vielleicht das stärkste oder mit das stärkste Matchup in der ersten Runde. Ich als Außenstehender jetzt, da gibt es auch viele Details, die man natürlich nie kennt, das weiß ich auch. Wenn ich jetzt auf Colorado gucke, dann muss ich sagen, dass sie den Cup gewonnen haben. Unfassbare Mannschaft, auch sehr gefallen, wie die gespielt haben, was sie für Spielertypen geholt haben, auch dass sie Nico Sturm am Ende geholt haben, ein bisschen physische Präsenz und einfach die Art und Weise, wie er spielt. Und wenn ich jetzt so die letzte Zeit dann verfolge oder was ich mitbekommen habe, dass man jetzt dann zum Beispiel den Nico weggetradet hat oder nicht geresigned hat und dafür dann so einen Spieler wie den Casey Mittelstadt geholt hatte oder sowas. Das geht für mich in die falsche Richtung, wenn ich um Stanley Cup spielen will. Zumindest wenn solche Spieler die vierte Reihe oder dritte Reihe Position spielen sollen.
Aber du hast schon recht, die Neuzugänge ist eigentlich keiner eingeschlagen. Ne? Also Martin Nečas, den sie eigentlich für Rantanen geholt haben aus Carolina, kaum
Ja.
gepunktet. Charlie Coyle aus Boston gekommen, kaum gepunktet. Und selbst Brock Nelson ist da doch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also das sehe ich schon auch so.
Für mich ist ja gefühlt kaum noch was über von dem Winning Team und ich frage mich halt, warum.
Ja, da gehen wir nachher da noch rein, wenn wir auf die zweite Runde schauen. Bleiben wir erstmal noch bei der ersten Runde und gehen mal zu den Skatern. Lowlight-Skater und Highlight-Skater. Also bei den Lowlights habe ich tatsächlich einen vom Tampa Bay Lightning genommen und das ist der Hauptrunden-Topscorer. Das ist Nikita Kucherov. 4 Assists in 5 Spielen, nur 7 Torschüsse, kein einziges Tor. Und wie gesagt, eine hohe Fallhöhe. Der war Hauptrunden-Topscorer mit 121 Punkten. Oh, da habe ich mir schon deutlich mehr erwartet, muss ich sagen. Also Kucherov ist für mich wirklich mit die größte Enttäuschung.
Ja, ich bin jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung von der Statistik von den einzelnen Spielern, aber so wie ich ihn jetzt halt von als Außenstehender kenne, ist das halt ein Spielertyp, der halt punkten muss und dafür da ist, Tore zu schießen oder Tore vorzubereiten. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass er mehr wie 10 Minuten Eiszeit pro Spiel hat und auch wahrscheinlich mehr Überzahl oft spielt. Da ist 4 Assists dann vielleicht ein bisschen, ja, underwhelming, sage ich mal.
Ja, mager, nennen wir es mal mager.
Ja.
Highlight Skater, komme ich jetzt mit dem Namen ums Eck. Da werden jetzt viele sagen, wer bitte? Ein Verteidiger von den St. Louis Blues. Der junge Mann heißt Cam Fowler. Der hat mal richtig gut gepunktet. Hätte ich so niemals auf dem Zettel gehabt, unter anderem auch ein 5-Punkte-Spiel aufs Eis gelegt und hat damit selbst einen Verteidiger wie Cale Makar komplett in den Schatten gestellt. Also wenn ich dir gesagt hätte, Leon, für mich ist der beste Skater in der gesamten ersten Runde, Cam Fowler, hättest du mich wahrscheinlich auch für wahnsinnig erklärt, oder?
Ja, Vielleicht schon, aber ich meine, also ich kenne ja auch seinen Namen, also das ist jetzt ja auch nicht irgendjemand.
Es stimmt, aber 10 Punkte in 6 Spielen ist schon ordentlich.
Ja, auf jeden Fall, das ist schon in 6 Spielen oder in 7?
In 7.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht eine persönliche Meinung ein Stück weit, aber man muss bei Verteidigern, klar, generell Stürmerpunkte mehr als Verteidiger, aber ich finde, man muss immer gucken, weil verglichen mit welchen Verteidigern, wenn ich jetzt einer von den zwei Verteidigern bin, die im Überzahl in der Blauen stehen und im Prinzip an jedem Tor, der im Überzahl, das in Überzahl geschossen wird, beteiligt bin, weil ich halt die Pucks mal verteile von oben. Da geht es ja gar nicht anders, als dass ich wirklich auch 4 Punkte fasse.
Ja,
Ne? Das
fünf
ist
waren es in
wirklich.
Überzahl tatsächlich, also du hast schon
Ja,
recht.
das wundert mich nicht. Das ist, dass die Art von Verteidiger haben sehr oft viele Punkte und ja, ich glaube, dass für die es deutlich einfacher ist zu scoren als für einen 4-3-Unterzahlstürmer.
Dann schauen wir mal auf die Lowlights bei den Goalies. Da hätte ich gleich einige im Angebot. Also Andrei Vasilevskiy hat mich zum wiederholten Male etwas enttäuscht. Er war ja über Jahre eigentlich der Sieggarant beim Tampa Bay Lightning. Der hat jetzt schon im 2. Jahr in Folge gar keine guten Statistiken gehabt. Gar nicht zufrieden war ich auch mit Aiden Hill von Vegas, also brutalst fehleranfällig. Auch Linus Ullmark bei Ottawa hat ordentlich gewackelt. Aber ich komme schlussendlich raus beim Goalie der Edmonton Oilers, bei Stuart Skinner. Warum? 2 Spiele, 2 Niederlagen, Gegentorschnitt von 6,11 und 81% Fangquote. Er wurde in Spiel 2 ausgewechselt, seitdem von Calvin Pickard als Nummer 1 abgelöst. Also ja, recht viel dunkler kannst du das Licht fast nicht drehen bei diesem Lowlight. Also Goalie-Problem bei den Oilers scheint auch ein Dauerbrenner zu sein.
Ja, das ist schon, aber bei ein paar Teams, ich glaube auch bei Toronto, wahrscheinlich auch bei Ottawa, Edmonton. Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen einfach der Cap-Situation vielleicht geschuldet ist. Die haben halt
Ja.
ihre sehr schweren Heavy Contracts halt bei den Spielern und wenn du das Konstrukt dann einmal halt so stehen hast, dann ist es halt sehr schwer, auf einmal viel Capspace für einen der Top-Goalies freizumachen.
Ja.
Wenn ich GM wäre, also heute ist für mich die wichtigste Position. Und ich würde immer, also wenn ich einen Cup Run mache, zusehen, dass ich einen Top-Goalie habe.
Na, ich bin auch verwundert, dass sie es einfach nicht hinbekommen, einen an Land zu ziehen, wie du sagst. Da muss man Cap frei machen und vielleicht dann einfach mal in einen investieren. Schauen wir mal, was da im Sommer passiert. Schauen wir noch auf den Highlight-Goalie, last but not least, bei unserem Rückblick auf die erste Runde. Auch da mehrere, die ich sehr gut fand. Freddie Anderson bei Carolina hat mich doch sehr überrascht, ist ja recht verletzungsanfällig, hat aber richtig stark gespielt, wie ich finde. Ich war auch tatsächlich überrascht von Torontos Anthony Stolarz. Also eigentlich ist das für mich gar kein Starter, hat das aber sehr, sehr gut gemacht. Immerhin 90,1% Fangquote, 2,21 Goals Against Average. Aber ich komme schlussendlich raus. Mein Highlight-Goalie ist der Washington Capitals, Logan Thompson, 5 Spiele, 4 Siege, 2,23 Goals Against und 92,3% Fangquote. Also der war ja schon in der regulären Saison richtig stark, knüpft da jetzt an. Also für mich einer der Unterschiedsspieler, Logan Thompson.
Der war doch vorher bei Vegas, oder?
Richtig.
Ja, ich weiß nämlich noch, ich habe gegen den in der NHL relativ häufig gespielt.
Und auch getroffen?
Nee, der war auch schon in der NHL, sehr gut.
Dann lass uns den Strich drunter machen unter diese erste Runde und richten den Scheinwerfer nach vorne auf die zweite Runde. Da haben wir 4 spannende Serien und starten in der Eastern Conference und starten mit deinem Lieblingsteam, Leon, mit den Florida Panthers. Die treffen auf die Toronto Maple Leafs. Mir kommt da sofort die Toronto-Fans in den Sinn, die vor 2 Jahren We Want
We
Florida.
want Florida. Das kommt jetzt auch wieder.
Das kommt jetzt wieder, ja. Also ich bin gespannt, wie es dieses Mal ausgeht. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das waren die Playoffs 2023. Damals hat in der Parallelserie zu Toronto Boston, damals President's Trophy Gewinner, gegen Florida gespielt. Toronto ist mal weitergekommen. Das ist ja auch nicht so häufig, dass die eine erste Runde überstehen. Und haben dann auf diesem Vorplatz der Arena wirklich skandiert, We want Florida, weil es der vermeintlich leichteste Gegner war. It turns out, am Ende die Serie mit 1-4 verloren. Also nur so viel dazu. Hatte ich jetzt sofort wieder im Kopf, musste ich jetzt auch einfach mal loswerden. Maple Leafs sind weitergekommen im Battle of Ontario. 4-2 gegen die Ottawa Senators und Tim Stützle. Die Panthers 4-1 gegen den Tampa Bay Lightning. Lass uns doch direkt mit Florida starten, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir den Experten schon da haben, der die Panthers so oft live gesehen hat. Was mich am meisten beeindruckt, Leon, ist das Vorchecking. Also absolut krass, wie diese Mannschaft vorcheckt, wie die rumpeln, wie die checken, wie die den Gegner in deren Zone regelrecht auffressen. Also was findest du am beeindruckendsten an dieser Mannschaft?
Ja, auch wie du gesagt hast, einfach, dass die sehr aggressives Hockey spielen. Und auch mit dem Vorcheck und das körperliche eben. Und sie haben auch die richtigen Spielertypen halt dafür. Ich persönlich hätte vielleicht versucht, den Radko Gudas noch zu halten. Fand ich sehr, sehr unangenehm Gegenspieler wahrscheinlich. Vor allem in den Playoffs. Aber weiß man auch nicht, was da sonst noch lief. Vom System her gefühlt ein bisschen ähnlich wie wir in Berlin, finde ich. Wie man versucht zu spielen. Und ja, also wenn ich jetzt tippen müsste, ich denke auf jeden Fall, dass die Panthers weiterkommen, aber vielleicht 4-2, 4-3 könnte ich mir schon vorstellen. Vielleicht eher 4-2. Ich habe jetzt mal durch Zufall so einen Chart gesehen, dass, glaube ich, Toronto das im Durchschnitt schwerste Team ist der Liga. Wobei da jetzt auch wieder die Frage ist, ist da der ganze Kader mit drin oder wirklich nur die Spieler, die spielen? Vielleicht hat man da noch seine 3-4 Klopper außer Edge mit drin, die halt den Schnitt nach das weiß ich ja nicht. Aber ja.
Also beim Tipp gehe ich sogar mit. Ich würde auch sagen, Panthers in 6, also ein 4-2 Sieg.
Ich sehe auch einfach wieder, wie du schon sagst, der Torwart in Toronto ist ein guter Torwart, aber ist kein Sergei Bobrovsky.
Ja.
Und das denke ich, wird auch wieder wahrscheinlich eine Schwierigkeit werden für Toronto.
Ja, auch alleine die Tiefe und das Secondary Scoring bei Florida. 10 unterschiedliche Torschützen, 6 Spieler mit mindestens 5 Punkten, darunter Sam Reinhardt, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Anton Lundell, Barkov, Luo Staarinen. Und das sind ja auch alle Spieler, die ja nicht nur vorne glänzen, sondern die ja nach hinten auch noch krass mitarbeiten, die vorne die Hits setzen. Also im Endeffekt, sie haben halt bei jedem Stürmer, der gut trifft, immer in derselben Persönlichkeit auch noch einen guten Zwei-Wege-Spieler oder einen Power-Forward wie jetzt Tkachuk.
Ja,
also,
ja, das, und aber das ist es ja auch genau das, was du brauchst. Und um ehrlich zu sein, das ist auch bei uns in Berlin, finde ich, auch sehr ähnlich, dass sich da halt auch so gut wie keiner zu schade ist, dann noch den Weg nach hinten zu gehen. Und zum Beispiel wieder Michael Jordan ist, glaube ich, genauso wie er auf der Offensive Player of the Year geworden ist, ist er auch Defensive Player of the Year gewesen. Und diese Kombination aus beiden ist eben das, was letztendlich gewinnt. Oder zumindest eine ausgewogene Teambalance.
Ja, und das zeigen auch die Zahlen. Gute Offensive führt Beste in den Playoffs, gute Defensive, die zweitbeste, und sie lassen die wenigsten Schüsse zu, liegt natürlich auch mit diesem Vorchecking-System zusammen, weil sie ja natürlich kaum Scheiben zulassen, wenn du sie vorne schon eroberst. Also es ist wirklich hochinteressant, was Florida da macht. Auf Nico Sturm müssen wir noch kurz zu sprechen kommen. Das ist vielleicht so der einzige Punkt, den man so ein bisschen, wenn man wirklich das Haar in der Suppe sucht, da anmäkeln kann. Das ist, dass die vierte Reihe noch nicht wirklich scored. Also Nico Sturm, Jesper Boqvist und AJ Greer noch ohne Scorerpunkt, aber zur Ehrenrettung. Sie bekommen nicht allzu viel Eiszeit. Bei Nico sind es 9 Minuten 15 im Schnitt pro Spiel. Aber das, was er machen muss, das macht Nico Sturm. Und das sind Face-Offs gewinnen. 51,1% gewonnene Face-Offs. Interessant da in der neutralen Zone 62,5%. In der Defensivzone 50%. Also da, wo es wichtig ist. Und dazu kommen noch 12 Checks. Also im Endeffekt, Nico Sturm macht das, was er kann. Und ist trotzdem ein ganz wichtiges Spiel, auch wenn er noch nicht scored. 12
Checks über die ganze Serie, aber nicht gut.
Ja, ja, ja.
Das war ziemlich gut.
Das stimmt.
Ja, also ich denke, wie du schon sagtest, ich denke, dass sein Job auf jeden Fall, den haben sie wahrscheinlich nicht geholt, damit er mehr Punkte hat als der Barkov. Und klar, keiner ist böse, wenn man auch mal ein Törchen schießt, auch nicht als vierter Reihenspieler. Aber an erster Stelle, denke ich, ist er für den defensiven Job da. Und das ist das Wichtigste. Ich persönlich hätte vielleicht versucht, den Lomberg zu halten in Florida für vielleicht einen Boquist. Ich hätte es eher als relativ maximal mittleren, harten Spieler bezeichnen würde. Da finde ich, ist der Lomberg doch ein richtiger, wie soll man sagen, so ein richtiges Playoff-Arschloch, so ein richtiger Nordamerikaner, der spielt halt richtig gritty, war auch einer der Fanlieblinge in Florida, nicht ohne Grund. Das ist vielleicht sowas, was ich jetzt anders gemacht hätte, aber muss halt auch immer von den Spielern her klappen.
So ist es, ja.
Aber insgesamt ist schon mal also sehr gut, dass der Tkachuk wieder da ist für Florida. Der auch, glaube ich, sehr stark gescored direkt.
Dann lass uns noch auf die Toronto Maple Leafs rüberschielen. Die haben eine überraschend solide Defensive, lassen die drittwenigsten Schüsse zu und haben nur 2,67 Gegentore pro Spiel kassiert. Das ist ein guter Wert. Anthony Stolarz, über den haben wir schon kurz geredet, bislang überraschend. Die Frage, ist er auch ein Starter für einen deepen Playoff-Run? Sie blocken viele Schüsse, 128 Block schon, haben auch 6 Spieler mit zweistelligen Blockzahlen in dieser Serie, unter anderem auch Austin Matthews mit 11. Aber sie sind kein Hitting-Team, nur 204 Checks. Jetzt geht's gegen die Knochenmühle Florida. Also ich glaube, sie ziehen alleine deshalb schon den Kürzeren, weil Florida die einfach zermalmen wird. Aber wir müssen noch sprechen, Leon, über die sogenannten Core Four, also die 4 Schlüsselspieler, Nylander, Marner, Matthews und Tavares, die super abliefern bis dahin. Viele sagen ja auch schon, es sind keine Core 4 mehr, sondern schon Core 6, weil Matthew Nyes schon 3 Tore geschossen hat und Morgan Rielly 2 Tore gemacht hat. Was glaubst du, wie können diese Core 4 oder vielleicht sogar diese Core 6 diese Serie zum Positiven für Toronto beeinflussen?
Ja, ich denke, um ehrlich zu sein, dass das vielleicht nur über eine unglaubliche Offensive geht, wenn die sehr, sehr viele Tore schießen. In allen anderen Aspekten denke ich, ist Florida klar überlegen. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass die Panthers auch nicht doof sind und das selber auch wissen. Und wenn ich die Panthers wäre, dann würde ich mir eine Reihe zur Brust nehmen und sagen, wenn ihr gegen die Top-Jungs auf dem Eis seid, dann fahrt ihr die komplett in die Bande rein, jeden Wechsel. Und dann will ich mal sehen, was Nylander macht.
Also Saisonserie spricht auch für die Panthers 3-1 gegen die Maple Leafs und wir waren uns auch einig mit unserem Tipp. Florida in 6, glaube ich, war die einhellige Meinung. Also ich bin gespannt. Dann schauen wir weiter auf die zweite Serie in der Eastern Conference. Das ist Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes. Also die beiden besten Teams aus der Metro Division stehen sich da gegenüber. Capitals sind weitergekommen gegen die Montreal Canadiens mit 4-1. Auch ein 4-1 gab es bei den Hurricanes gegen die New Jersey Devils. Also das klingt schon ziemlich ähnlich. Die Saisonserie war auch komplett ausgeglichen. 2-2. Es gewann immer das Heimteam. Das könnte eine Rolle spielen, denn Washington hat ja Heimrecht, also im Zweifelsfall ein Heimspiel mehr. Gute Frage, wer sich da durchsetzen wird. Beide haben eine gute Defensive. Auch Carolina lässt kaum was zu, haben das beste Penalty-Killing auch mit 100% Erfolgsquote. Also sie haben wirklich 15 von 15 Powerplays der Devils gekillt, haben auch einen guten Forecheck, überfallartiges Umschaltspiel. Lass uns vielleicht erstmal bei den Carolina Hurricanes als Herausforderer bleiben. Schussmanagement ist da auch immer ein Thema. Geben viel ab, lassen kaum gegnerische Schüsse zu. Und die Offensive war auch ganz gut, ne? Verteilen das Ganze auch auf mehrere Schultern. 11 unterschiedliche Torschützen, Freddie Anderson, einen guten Goalie. Also wie siehst du die Hurricanes aufgestellt?
Ja, top. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Die sind auch ein gut ausgeglichenes Team, denke ich. Ich finde, dass die Serie auch relativ schwer ist einzuschätzen. Ich weiß nicht so ganz, was ich von Washington halten soll. Ich hatte die jetzt in den letzten 2, 3 Jahren im Kopf eher so als ein Rebuild-Team, immer, also in Gedanken.
Dito, ging mir genauso. Und
Und
plötzlich sind sie
irgendwie,
da.
ja, und irgendwo jetzt auf einmal scheint es ziemlich heiß zu sein.
Ja.
Wird schwer, kann, denke ich, knapp werden. Ich denke, dass der Torwart vielleicht sehr entscheidend wird. Vor allem, wenn die Teams ungefähr gleich gut sind. Ich denke, dass der Thompson, ich mich für einen entscheiden würde, würde ich den Thompson nehmen. Aber also ich würde, um ehrlich zu sein, auf Carolina tippen.
Okay.
Weil vielleicht auch die Top Guns, ich weiß es auch gar nicht mehr, wie viele überhaupt noch von den alten Capitals, die man kennt, noch da sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch wenn Ovi jetzt schon sehr, 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 sehr viele Tore gemacht hat. Ich würde im Zweifel mit Carolina nehmen. Ich denke, die Top Guns haben ein bisschen mehr Juice noch im Tank vielleicht. Aber ich glaube, das ist ja, ich glaube, es kann so oder so ausgehen.
Goalie-Duell ist auf jeden Fall ein spannendes mit Logan Thompson, über den wir schon viel gesprochen haben, und Frederik Andersen. Der droht allerdings auszufallen. Der hatte immerhin 93,6% Fangquote und einen Gegentorschnitt von 1,59. Also wirklich überragende Werte. Das letzte Spiel hat er allerdings verpasst. Das musste Piotr Kotschetkov machen. Also das kann natürlich den Hurricane schon auch noch das Genick brechen. Wenn wir auf Washington schauen, brutale erste Reihe. Du hast Alex Ovechkin schon angesprochen. 4 Tore, ein Assist. Spielt zusammen mit Strome 2,79 und mit Anthony Beauvillier 1,45. Der hat eigentlich in der 4. Reihe gespielt, aber der ist jetzt nach oben gekommen, weil Alexei Prodas nach einer Schnittverletzung von dem Skate nicht dabei war. Der ist in Spiel 5 jetzt zurückgekehrt. Das Spiel haben sie auch gewonnen. Das war der Series Clincher. Das Kontra bei den Capitals sind die Special Teams. Die laufen noch gar nicht. Powerplay 23,1, Penalty Killing 66,7, also weit unter der magischen Marke von 100. Ja, wer macht's aus? Torwart, Special Teams?
Ja, kann schon sein. Also ich denke, 23% im Powerplay ist ja sogar ganz okay. Ist vielleicht, weiß ich nicht, also Mittelfeld wird das, denke ich mal, sein. Penalty Killing mit 66 ist natürlich eine Katastrophe. Ja, wahrscheinlich Special Teams, das Goalie-Duell und wer bleibt gesund? Ist
Genau.
auch immer, ist immer ein Faktor.
Das ist immer ein Faktor. Das heißt, auf wen würdest du tippen?
Ich würde auf, tja, das ist schwer. Also, ich setze auf Carolina im Zweifel.
Okay.
Knapp.
Also, oh, ist echt schwer. Also die Serie ist wirklich schwer. Ich sage am Ende des Tages vielleicht noch mal Washington. Aber frag mich
Okay.
jetzt nicht nach den Spielen, also 6 oder 7, also ich glaube, das könnte lang
Ja,
gehen.
das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das 6 oder 7 Spieler wird.
Dann lass uns rüber wechseln in die Western Conference. Da haben wir auch noch zwei spannende Serien und eine ist auch gleich wieder eine Monsterserie. Und zwar die Winnipeg Jets gegen die Dallas Stars. Zwei Top-Teams aus der Central Division. Gibt da auch ein Schweizer Duell, was für unsere Hörer aus der Schweiz natürlich interessant ist. Nino Niederreiter gegen Leon Bixel. Der Weg in diese zweite Runde. Jets 4:3 gegen die St. Louis Blues in Spiel 7, zweite Overtime. Und das Kuriose daran war ja, sie waren hinten 1:56 vor dem Ende mit 1:3, 2,2 Sekunden vor dem Ende mit 2:3. Und trotzdem haben sie es geschafft. Also ich glaube, das gibt auf jeden Fall einen Boost. Auf der anderen Seite hast du die Dallas Stars 4:3 durchgesetzt gegen die Colorado Avalanche, haben das Spiel im dritten Drittel gedreht, dank einem Hattrick von Mikko Rantanen. Der erste Hattrick in den Stanley Cup Playoffs im dritten Drittel. Also boah, beide müssen, also sind durch ein Stahlbad der Nerven gegangen, um es mal so zu sagen. Saisonserie 3:1 für Winnipeg. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die da den Vorteil haben. Aber die haben halt auch eine brutal starke ja, Saison oder Hauptrunde eben auch gespielt als President's Trophy Winner. Puh, auch harte Nuss, würde ich sagen. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke so, das kann auch eine Serie sein, die so oder so geht. Ich würde eher sagen, Winnipeg jetzt in 7 Spielen wird ein bisschen müde sein, aber Dallas hat ja auch 7 Spiele gehabt. Ich weiß nicht, wie es mit den Verletzungen aussieht in Dallas. Ich glaube, der Robertson kann vielleicht zurückkommen.
Ich glaube, Robertson noch früher als Heiskanen, aber bislang, wie gesagt.
Heiskanen, was ich mitbekomme, glaube ich, gar nicht mehr.
Boah, das
Oder
wäre
erst ganz
bitter.
spät.
Ich fütter mal ein paar Zahlen an, vielleicht sehen wir dann ein bisschen klarer. Also bei Winnipeg, sie sind sehr heimstark, alle 4 Heimspiele gewonnen. Jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Sie sind verdammt auswärts schwach. Alle 3 Auswärtsspiele verloren und das mit dem Torverhältnis von 5:17. Also auswärts geht da bisher noch gar nichts für Winnipeg. Zu Hause muss ich dagegen sagen, dieser Whiteout ist ja wohl geisteskrank brutal, also absoluter Wahnsinn und scheint sich auch auf die Spieler zu übertragen. Dann hast du auch in beiden Teams den aktuellen Playoff-Topscorer, denn sie haben beide 12 Punkte. Das ist Kyle Connor bei Winnipeg. Bei den Stars ist das Mikko Rantanen, der den Hattrick auch geschossen hat. Winnipeg ist eine physische Mannschaft, hat die meisten Checks ausgeteilt in absoluten Zahlen. Florida ist da allerdings noch besser, was die pro Spiel angeht. Haben auch drei Spieler mit richtig vielen Checks. Shen 36, Lurie 32, Tanev 27, viel Secondary Scoring, 11 unterschiedliche Torschützen, 6 Multitore-Spieler. Aber die Defensive lässt noch zu viel Gegentore zu. Und dabei lassen sie eigentlich gar nicht so viel Schüsse zu. Also die zweitwenigsten Schüsse hat Winnipeg zugelassen, kassiert aber die drittmeisten Tore. Und dann sind wir auch schon beim Torwart, bei Connor Hellebuck, der für mich einer der Besten der Welt ist, der Vezina Trophy Kandidat Nummer 1 ist, also für den Torhüter der Saison, der unter den Finalisten für die Hart Trophy steht, als wertvollster Spieler der gesamten Mannschaft. Da ist Leon Draisaitl übrigens auch nominiert. Und die große Frage ist jetzt, warum kriegt Hellebuck in den Playoffs einfach nicht gebacken? Also der hat auch dieses Jahr wieder nur eine Fangquote von 83% und einen Gegentorschnitt von 3,85. Also das kann doch nicht sein, dass das Sorgenkind Nummer 1 der vielleicht beste Torhüter der Welt ist. Also was ist los mit Connor Hellebuck?
Schwierig, schwierig. Das ist, ich würde mir da jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Gedanken drum machen. Prozente da mal ein bisschen besser oder schlechter waren. Vielleicht waren ein paar unglückliche Tore dabei. Also ich weiß auch nicht, wen ich da jetzt nehmen soll. Ich denke, die meisten Checks, das ist schon mal, finde ich, ein gutes Zeichen. Und jetzt haben sie das Spiel 7 gewonnen nach einem Double Overtime. Das wird ihnen sehr, sehr viel Energie geben. Das beste Team der regulären Saison war es. Da wird jetzt keiner mit dem Selbstvertrauen hadern, denke ich. Ich würde wahrscheinlich einen knappen Gewinn zu Winnipeg geben. Aber wahrscheinlich nur, weil in Dallas 2 Schlüsselspieler fehlen. Ich glaube aber auch, dass das eine sehr tight Serie wird.
Das glaube ich schon auch, ja. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie hält Hellebuck. Aber auf der anderen Seite hast du einen bombenstarken Torhüter bei Dallas mit Jake Oettinger. 91,1% Fangquote, 2,85 Goals Against. Starke Special Teams, 30,4% Powerplay, 86,4% Penalty Killing. Ich hatte ja vorhin die magische Marke von 100%, was ja, wo man sagt, das sind gute Special Teams, wenn du beide zusammenzählst und kommst über 100%. Da hat Dallas 116,8, also das ist schon sehr, sehr gut. Haben auch drei Spieler mit mindestens einem Punkt pro Spiel. Rantanen, der hat schon 12 gemacht. Rope Hintz und Wyatt Johnson, also auch zwei absolute Unterschiedsspieler. Aber sie sind halt auch sehr anfällig in der Defensive, ne? Also 3,43 Gegentore pro Spiel ist eigentlich zu viel. Auch viele Schüsse zugelassen. Da sind sie sogar das schlechteste Team in den Playoffs mit 34,4. Man könnte fast vereinfacht sagen, vorne hui, hinten pfui, wenn wir jetzt mal Jake Oettinger ausklammern. Also ich glaube schon auch, das wird ein heißer Tanz, aber du hattest es angesprochen. Sie haben Colorado geschlagen, also Dallas, ohne ihre beiden Superstars, ohne Miro Heiskanen und ohne Jason Robertson. Also ich frage mich, kann Winnipeg die dann überhaupt noch aufhalten? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe in der Serie mit Dallas.
Ja, das kannst du auch schon machen. ich denke, bei manchen Stats oder generell darf man jetzt auch nicht so viel reininterpretieren in den Playoffs. Ich denke vielleicht, dass die Regular Season Stats da repräsentativer sind. Wenn natürlich gegen eine offensiv vor allem bekannte Mannschaft wie Colorado spielt, ist klar, dass du tendenziell mehr Gegentore oder mehr Schüsse aufs Tor hast. Mein Gefühl würde mir eher sagen, Dallas, einfach, ich kenne den Coaching-Staff und so die Art und Weise und alles. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Winnipeg die vielleicht auch mal schlägt.
Okay, ja, lassen wir uns überraschen. Pete DeBoer, unter dem du ja auch schon gespielt hast, super Trainer, glaube ich auch. Dann schauen wir noch auf unsere letzte Serie. Vegas Golden Knights gegen die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl. Ich glaube, die meisten Hörer aus Deutschland werden der Serie am meisten entgegenfiebern. Es ist für mich allerdings auch eine Serie mit den größten Fragezeichen hinter allen beteiligten Torhütern. Erstmal der Weg in diese zweite Runde. Golden Knights 4-2 gegen die Minnesota Wild. Da 3 Siege in Serie eingefahren. Auf der anderen Seite haben wir die Edmonton Oilers 4-2 gegen die Los Angeles Kings. Die lagen schon 0-2 zurück. Dann 4 Siege in Serie und zack, Ticket gelöst. Saisonserie war ausgeglichen. 2-2 hieß es da. Ja, und die beiden Torhüter, vielleicht machen wir das gleich mal zu unserem Aufhänger. Auf der einen Seite hast du bei Vegas Aiden Hill, für mich erstaunlich anfällig. Nur 88% Fangquote, 2,83 Gegentore pro Spiel. Aber was mich da eher verunsichert, sind diese vielen Soft-Goals, die er da zugelassen hat, also diese einfachen Gegentore. Und auf der anderen Seite hatten wir am Anfang auch schon Stuart Skinner, wirklich bodenlos, 6,11 Goals against, 81% Fangquote, ist gerade aktuell auch nicht mehr die Nummer 1, sondern das ist Calvin Picard, der hat 2,93 Goals against und 89,3 Save Percentage. Aber auch da die große Frage, haben die eigentlich überhaupt einen Starter? Also dieses Goalie-Duell wird, glaube ich, für mich entscheidend. Eden Hill war ja der Garant beim Titelgewinn 2023, aber für mich, ja, ist er in der Form noch nicht. Also wie siehst du die Serie, wie siehst du das Goalie-Duell?
Ja, ich denke, beide Mannschaften vielleicht eine Schwäche ein bisschen auf der Goalie-Position. Auf der anderen Seite, ja, letztes Jahr haben sie mit Mill den Cup gewonnen und der war extrem stark auf einmal. Kann auch sein, dass er jetzt sich wieder fängt. Bei Edmund hat man halt den Special-Faktor immer von McDavid und Dreisaitl.
Ja.
Und ich denke, dass es letztendlich darauf ankommt, einfach wie die beiden spielen.
Also bei Vegas vor allen Dingen, ich habe ein bisschen ja recherchiert und ich musste wirklich lange suchen, denn in keiner von diesen typischen Schlüsselstatistiken tauchen die Golden Knights in diesen Playoffs irgendwie vorne auf. Dazu kommt die Top-Reihe, ist das ganz langsam ins Rollen gekommen mit Jack Eichel, Mark Stone und Ivan Barbashev. Einer der Top-6-Stürmer, Pavel Dorofeev, ist verletzt und fraglich, ob er überhaupt spielen kann. Dann hast du Spieler, die völlig hinter ihren Erwartungen zurückbleiben, wie William Karlsson, Riley Smith, Victor Olofsson, Tanner Pearson, Barbashev, Dorofeev. Also die haben alle noch nicht wirklich gut gescored. Eden Hill anfällig. Also das Einzige, was ich beim Pro finde bei Vegas, das ist die Tiefe, 12 unterschiedliche Torschützen. Und gutes Scoring von den Verteidigern. Da haben sie 4 Tore und 11 Assists. Das ist mit 15 Punkten immerhin noch Rang 3. Aber ich glaube, das könnte wirklich eng werden gegen eine Mannschaft, wie du sagst, die mit einem Connor McDavid und mit einem Leon Draisaitl da aufgaloppiert. Und die kommt mit der besten Offensive in den Playoffs 2025. Im Schnitt 4,5 Tore pro Spiel. Secondary Scoring wollen wir auch nicht außer Acht lassen. 6 Spieler mit mindestens 5 Punkten. 13 unterschiedliche Torschützen, 4 unterschiedliche Game-Winning-Goal-Schützen. Powerplay hat sich auch gefangen. Da hatte ich am Anfang große Sorgen bei den Oilers. Mittlerweile steht es auch bei 38,5%. Also ich glaube, am Ende müssen es wirklich wieder McDavid und Draisaitl richten. Was gar nicht passt, und da interessiert mich auch deine Meinung, Leon, ist jetzt neben der Goalie-Performance die Defensive und vor allem das Penalty-Killing. Also Defensive 4,0 Gegentore pro Spiel. Ist schon sehr viel, aber extrem anfällig ist das Penalty-Killing. Es ist das schlechteste PK in den Playoffs 2025 mit 60%. Mhm. Also was setzt sich durch? Die Feuerkraft von McDavid und Draisaitl oder am Ende die bessere Defensive?
Tja, da fragt man ja. es ist schwer. Ich muss mal gerade den Kader von den Oilers mal angucken, wer da ist.
Auch da interessant, dass Corey Perry ja jetzt momentan in der ersten Reihe spielt mit McDavid und Draisaitl. Also der ewige Corey, würde ich fast sagen. Also was war er auch für ein Pechvogel in den letzten Jahren? So viele Finals erreicht und keins gewonnen. Also das ist ja eigentlich herzzerreißend. Ja. Zum Glück hat er den Stanley Cup schon mit Anaheim gewonnen. Er wird nächste Woche, glaube ich, wird er 40 Jahre jung, Corey Perry, und spielt jetzt plötzlich wieder in der Top-Reihe mit McDavid und Draisaitl. Also eigentlich auch eine tolle Geschichte. Also nochmal, auch wenn du jetzt den Kader durchschaust, ich glaube, was das Scoring angeht, sind wir klar bei Edmonton. Die Frage ist halt bloß, fängt sich Vegas nochmal? Also von denen bin ich schon auch sehr enttäuscht. Hätte auch nicht gedacht, dass sie sich gegen Minnesota so schwer tun. Da stand ja dieses Spiel 3 auch komplett auf der Kippe. Also
ja, also ich denke auch, wenn so jetzt, ich denke bei Edmonton schon wahrscheinlich tendenziell eher offensiv, eher ein offensiv starkes Team als defensiv. Ich glaube, dass Edmund das gewinnen wird. Einfach weil ich glaube, dass die Offensive extrem gut ist. Und die Defensive, glaube ich, werden sie auf ein durchschnittliches Niveau bringen.
Ich denke auch. Ich gehe auch mit den Oilers und sage Edmonton in 6. Also schauen wir mal. Last but not least, wir müssen noch ein Wort verlieren über Leon Draisaitl natürlich. 6 Spiele bei ihm, 10 Scorer-Punkte, darunter 3 Tore, auch ein Powerplay-Tor war dabei und ein Game-Winner bekommt. Ja, satte 23,05 Minuten Eiszeit. Also wieder sehr, sehr viele Minuten für Leon und was bei ihm immer so ein bisschen untergeht, weil jeder schaut ja immer, was er für Pässe spielt, was er für Tore schießt aus der Rockstar-Zone, aber seine Defensivwerte beeindrucken auch. 9 Hits, 4 Blocks, 52% gewonnene Face-Offs, das habe ich jetzt wiederum nochmal ein bisschen aufgedröselt. In der Offensivzone 51,5, neutrale Zone 50, Defensivzone 57,1 und im Powerplay 53,3. Also auch einer der wertvollsten Face-Off-Spieler, unser Leon Dreiseitel.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, bei den Face-Off-Percentages muss man aber immer noch mal, ich werde es jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber generell auch bei anderen, auch beim Nico Sturm hast du ja auch über die Face-Off-Percentages gesprochen. Es ist auch oft so, dass man hat versucht, gewisse Reihen, die starten dann eher in der offensiven Zone, und gewisse Reihen starten eher in der defensiven Zone mal, also tendenziell mal, oder wenn das Face-Off auf der Seite ist, dann spielt vielleicht mal ja der Center das an, oder auf der Seite spielt man ja der Center das an. Das muss man Tacken immer vielleicht in Relation sehen, die einen machen es mehr, die anderen weniger. Wenn ich ja natürlich einen Spieler habe, der von 10 Face-Offs 7 oder 8 auf seiner Strong-Side anfängt, und der andere, bei dem ist es andersrum, kann ich dir schon, ohne zu wissen, wer es ist, sagen, wer die bessere Percentage haben wird. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es auch gehört, jetzt weniger beobachtet. Ich gucke halt nur Highlights, wenn. Aber dass er auch sehr viel das defensive Spiel ein bisschen, also deutlich verbessert haben soll. Nicht, dass er jetzt vorher schlecht war. Aber also das habe ich auch jetzt schon häufiger gehört, dass so er da mittlerweile auch einer der Besten ist. Und ich kann es jetzt nur von außen beurteilen, aber ich denke, das wird auch so sein und das ist wahrscheinlich auch genau das Richtige, was es braucht, damit sie halt gewinnen. Und wie gesagt, nur Tore schießen ist halt nicht genug, um immer zu gewinnen, und alle Teams, die gewinnen, haben auch immer eine Top-Defensive, und vor allem bei ihm und bei McDavid ist das ja umso wichtiger, dass die halt auch in der Defensive ihr absolut Bestes geben, weil das sind natürlich die Leader in der Mannschaft und jeder guckt auf die, und wenn man sieht, dass McDavid und Dreiseite Checks zu Ende fahren und Schüsse blocken und solche Aufgaben machen, dann wird sich kein anderer trauen, das nicht zu machen, sondern eher noch mehr Gas geben. Und hört sich also sehr gut an.
Ja. Also wir sind uns einig, Edmund Oilers machen das Ding gegen Vegas. Wen drückst du jetzt eigentlich die Daumen? Also ich gehe mal davon aus, als Panthers-Fan, der sich da viele Spiele anschaut, werden es wahrscheinlich die Cats sein, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, ich bin für Florida und im Westen schon für die Oilers. Ein Rematch im Final wäre wahrscheinlich auch sehr cool. Im Zweifel würde ich für die Panthers sein. Weil ich zu Florida am besten mehr einen Bezug habe, da regelmäßig bin und Florida als Start gut finde, und bin auch eher vom Typ her Ami als Kanadier. Doch, mal so sagen.
Und passt natürlich mit deinem Spielstil auch eher zu den Florida Panthers, als jemand, der im Forechecking gerne mal den einen oder anderen Hit setzt. Also das macht schon Sinn. Ich kann nur noch euch mitgeben, liebe Zuhörer, ihr kriegt alle Vorschauen jetzt auf diese zweite Runde auf nhl.com.de, sowohl die für den Osten als auch für den Westen, und für alle, die mit ihren Teams schon draußen sind oder wissen wollen, warum ihr Team ausgeschieden ist. Es gibt Elimination Features auch auf nhl.com.de mit Analysen, warum es denn nicht gereicht hat. Ich sag vielen lieben Dank an Leon Bergmann. Das Thema Trainer Karussell vertagen wir dann auf die nächste Ausgabe. Wir haben schon wieder fast anderthalb Stunden geredet. Hat aber Spaß gemacht mit dir, Leon. Vielen Dank nochmal fürs Einspringen, für deine Expertise, und ich sage einfach bis zum nächsten Mal oder bis zum Stanley Cup Final. Servus, macht's gut. Ciao.